normale Menschen, die Familie haben, die Nachbarn haben, die Freunde haben und die ihrem Beruf nachgehen, ihre Kinder erziehen und ja, Schule und alles Mögliche. All das sind auch Fragestellungen, die haben wir auch. Und kann ich ein bisschen hören? Ja, gut. Okay, und mein Anliegen ist es, dass wir über Glaubensdinge ganz normal reden und ich möchte auch verständlich reden. Es gibt ja Menschen, die verwenden gerne Fremdwörter, um möglichst gebildet zu klingen. Und so wollte mal einer möglichst gebildet klingen und dann wurde er gefragt, wie es seinen Hühnern geht. Dann sagt er, wissen Sie, mit der Legalität bin ich zufrieden, nur mit der Brutalität, da hapert es noch. Ich werde mich heute Abend bemühen, nur Worte zu verwenden, die ich kenne und wo ich die Bedeutung weiß. Es ist mir auch ein Anliegen, dass wir positive Gespräche haben, dass wir gut miteinander ins Gespräch kommen. Das ist ja bei Glaubensfragen nicht immer so einfach. Da war mal ein General bei einem Herzog eingeladen und als sein Tischnachbar war ein Pfarrer. Der Herzog hat zum General gesagt, er soll vorsichtig sein, der Pfarrer hätte eine spitze Zunge. Aber der General hat sich nicht warnen lassen und dann fragt er den Pfarrer, wissen Sie etwas ganz Bestimmtes über den Himmel? Dann sagt der Pfarrer, ja, er weiß etwas Bestimmtes über den Himmel. Ja, ich habe den Prälaten und den Bischofen alle gefragt und alle konnten mir nichts Bestimmtes sagen. Und Sie als kleiner Dorfpfarrer wollen was Bestimmtes wissen über den Himmel? Ja, ich weiß etwas ganz Bestimmtes über den Himmel. Ja, was denn? Ja, Herr General, werden Sie im Himmel noch General sein? Dann sagt der General, natürlich nein. Sehen Sie, da wissen Sie auch etwas Bestimmtes über den Himmel. Und was, Herr General, werden Sie sein, wenn Sie kein General mehr sind? Und dann sagt der Herzog, ich habe ja gesagt, sei vorsichtig. Er hat eine spitze Zunge. Aber wir wollen positiv miteinander reden. Ich halte meinen Vortrag immer gerne in Du-Form. Ich schließe mich da dem Berti an. Ich mag das Du auch. Man kann später die Anrede wählen, die man möchte. Von hier vorne möchte ich gerne persönlich sprechen. Und deshalb referiere ich oder halte meinen Vortrag in der Du-Version. Wir Menschen, wir haben sehr ähnliche Fragen. Und darum können wir über unsere Fragen auch miteinander reden. Über unser Leben, über unsere Suche, über den Glauben, über die Religion. Mich interessiert, was du denkst über diese Dinge. Und ich würde mich freuen, wenn wir nachher ins Gespräch kommen miteinander. Und ich wünsche mir, dass mein Vortrag dazu Anregung gibt, dass wir nachher uns gut unterhalten können darüber. Warum unbedingt Jesus? Das ist für viele Menschen eine wichtige Frage heute. Manchen in unserem Land ist Jesus inzwischen schon ziemlich fremd und wir wissen auch, die Meinungen über ihn sind sehr unterschiedlich. Aber immer mehr Menschen fragen, wer ist denn Jesus Christus wirklich? Und was bedeutet es denn, ein Christ zu sein? Was heißt das? Was muss man wissen? Was muss man glauben? Ich rede sehr gerne über Jesus Christus. Ich lebe nun 39 Jahre mit ihm und ich habe viele gute Erfahrungen gemacht in diesen 39 Jahren, die mein Leben geprägt haben, bereichert haben. Und ich freue mich heute Abend ganz besonders, dass du zu diesem Thema gekommen bist. Der Berti wäre ja früher nicht gekommen. Du bist gekommen. Und darüber freue ich mich. Das ist gut. Es ist mein Wunsch, dass wir uns verstehen und dass wir auch verstehen, warum uns diese Frage so beschäftigt. Warum unbedingt Jesus? Manche Menschen heute sagen, es ist doch ganz egal, welchen Glauben man hat. Hauptsache, man hat Ehrfurcht vor etwas Höherem. Man hat einen Halt im Leben. Man glaubt an etwas Unsichtbares. Jemand hat einmal gesagt, beten ist immer wichtig. Auch wenn es Gott nicht gäbe, ist es trotzdem gut, auch wenn keiner zuhört. Wieder andere Menschen haben es so formuliert, für mich sind alle Religionen verschiedene Wege zu demselben Berg. Und oben leuchtet für alle die Sonne. Für mich ist Buddha der Mond, Christus die Sonne und Gott hat beide Lichter geschaffen. Viele Menschen reden heute so, ohne wirklich zu vergleichen. Ohne die Unterschiede zwischen den Religionen einmal etwas genauer anzuschauen. Wir wollen das heute einmal tun. Wir wollen heute einmal wichtige Dinge vergleichen und wollen fragen, was sagen die Religionsstifter über sich selbst? Jesus Christus, Mohammed und Buddha. Buddha sagte, ich zeige euch einen Weg. Sterben soll er gesagt haben. Ich habe es nicht geschafft. Ich suche noch immer die Wahrheit. Mohammed sagte, ich bin ein Mensch wie ihr. Und 3 Monate vor seinem Tod, wird überliefert, sagte er, ich der Schüchterne, Flehende, Schutzsuchende, Gnadenbedürftige und Schwache, bekenne dir meine Sünde und flehe dich an wie der Arme den Reichen. Das unterscheidet sich grundlegend von Jesus Christus, der gesagt hat, ich und der Vater, ich und Gott, wir sind eins. Wir sind eine und dieselbe Person. Und wir lesen, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und als er damals am Kreuz gestorben ist, hat er nicht gesagt, ich habe es nicht geschafft, sondern er hat ausgerufen, es ist vollbracht, es ist getan. Hast du einmal die Aussagen dieser Männer verglichen, angeschaut und verglichen? Tu es einmal und du wirst sagen, wie gut es wir verglichen haben. Wir könnten auch die Taten dieser Menschen vergleichen. Was haben sie für den Menschen getan? Was sind ihre Ziele mit uns und für uns gewesen? Hans Lill, er war ehemaliger Landesbischof von Hannover, berichtete einmal über eine Indienreise. Und dort sah er in einem Museum ein Bild, da war Buddha, Mohammed, Zarathustra und Christus zusammen dargestellt auf einem Bild. Die ersten 3 Religionsstifter, die waren dargestellt so in Gedanken versunken. Die hatten tiefe, schwere Gedanken. So waren die dargestellt. Jesus Christus war dargestellt als ein guter Hirte, der sich über ein Gestrüpp gebeugt hat und einem Schaf geholfen hat, das sich verfangen hatte. Und der Mensch, der dieses Bild erklärte, es war kein Christ, der hat gesagt, der Einzige auf diesem Bild, der nicht mit sich selbst beschäftigt ist, nicht mit seinem eigenen Weg beschäftigt ist, sondern sich um andere kümmert, ist Jesus Christus. Nur er beschäftigt sich nicht mit sich selbst, sondern er hilft. Jesus Christus kommt und leistet Beistand in Notsituationen des Lebens. Das kann man so einfach hören und nur so sagen, und man kann es auch überhören. Berti hat uns ja vorgeführt, wie viel man über Glaubensdinge hören kann und überhören kann. Ich finde da manchmal Geschichten gut. Geschichten, die uns Dinge erklären, damit wir sie nicht überhören. Und deshalb möchte ich jetzt so eine Beispielgeschichte erzählen. Sie hat ein Pfarrer, Wilhelm Busch, erlebt. Er hat sie aufgeschrieben in dem Buch, das es draußen auch gibt, das ich sehr empfehle, Jesus unser Schicksal. Und er beschreibt dort, er hat einen Abend im Gefängnis erlebt. Er war im Dritten Reich öfter im Gefängnis. Und an diesem Abend war in diesem Gefängnis die Hölle los. Da wurde ein Transport eingeliefert von Menschen, die ins KZ gebracht werden sollten. Menschen, die keine Hoffnung mehr hatten. Teils Kriminelle, schuldlose Leute, Juden, Andersdenkende. Und diese Menschen in diesem Gefängnis, die packte an diesem Samstagabend die Verzweiflung. Und plötzlich brüllten alle los. Das kann man sich gar nicht vorstellen, beschreibt er. Ein ganzes Haus, alle Zellen voller Verzweiflung. Und alles schreit und donnert gegen die Wände. Sie brüllen und schlagen gegen die Türen. Die Wärter werden nervös, knallen mit dem Revolver gegen die Decke, rennen herum, prügeln einige zusammen. Und Wilhelm Busch sitzt in seiner Zelle und denkt, so muss es in der Hölle sein. Das kann man schlecht schildern. Und in dieser Situation fällt ihm ein, Jesus, mein Herr Jesus, der ist doch da jetzt. Der ist doch jetzt auch hier in dieser Situation, der ist doch da. Und dann sagte er, ganz leise nur, Herr Jesus, du bist doch jetzt da. Du bist hier. Und in wenigen Minuten wurde es still im ganzen Trakt im Gefängnis. Und er schreit dann, verstehen Sie, ich rief ihn an. Ich habe mit keinem Menschen gesprochen. Ich habe nichts getan. Ich habe nur ihn um Hilfe gebeten. Aber die Angst und der Hass mussten weichen. Und Freunde, so schließt Wilhelm Busch diese Geschichte, da habe ich gespürt, was es bedeutet, einen lebendigen Beistand zu haben. Und keine theoretische Idee. Keine theoretische Religion. Jesus Christus ist bei uns und will uns helfen, bei dir und mir. Er hilft uns, uns zu verstehen. Jesus hilft dir jetzt, die Worte zu verstehen. Und es ist wichtig, dass wir begreifen, dass er das möchte, dass er uns beistehen möchte in allen unseren Aufgaben im Leben. Ich fand es toll, wie Berti erzählt hat, was es für ihn jetzt bedeutet, mit diesem Jesus zu leben. Und wenn du dich an manchen Stellen in deinem Leben überfordert fühlst, wenn dir manches schwer ist, manches nervig, dann sollten wir reden. Denn wir alle brauchen Beistand. Wenn wir etwas über Gott wissen wenn wir Menschen etwas über Gott wissen möchten, dann kann uns das Jesus Christus sagen. Und wenn wir wissen möchten, wer Jesus Christus ist, dann kann uns das Gott sagen. Wir lesen ein Wort aus der Bibel, Johannes 1, Vers 18, da steht, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoße des Vaters ist, der hat uns Aufschluss über ihn gegeben. Niemand hat Gott je gesehen. Da würden alle Menschen wahrscheinlich zustimmen, oder viele. Nur der Sohn Gottes, sagt die Bibel. Ohne Jesus Christus, sagt uns das Wort Gottes, kann kein Mensch etwas Konkretes über Gott wissen. Zu mir kommen manchmal Menschen und sagen, sie glauben an Gott. Und dann erzählen sie mir davon, wie sie Gott begegnen. Eine Frau hat mir erzählt, sie begegnet Gott immer, wenn sie Karl-May-Bücher liest. Da fühlt sie sich Gott nahe. Mit der Bibel hätte sie große Probleme. Ein Mann erzählte mir, wissen Sie, ich fühle mich Gott nahe, wenn ich durch den Wald laufe. Da komme ich Gott näher, in der Natur. In der Kirche bekomme ich immer Beklemmungen. Eine Frau erzählte mir, wissen Sie, ich fühle Gott, wenn ich mich an meinen Lieblingsbaum schmiege. Ich habe so einen Baum und den umarme ich dann und dann spüre ich Gott. Ich habe mir Gedanken gemacht. Was antwortet man solchen Menschen? Was soll ich ihnen sagen, sodass sie es verstehen? Was erleben sie wirklich? Was ist das, was sie für Gott halten? Und wie immer half mir die Bibel, eine zutreffende Antwort zu finden. Menschen haben eine Ahnung von Gott. Alle. Überall auf der ganzen Welt. Aber weil sie nur eine Ahnung haben, weil sie nichts Konkretes wissen, füllen sie diese Ahnung mit irgendetwas, was ihnen geeignet erscheint. Und mit allem Möglichen wird diese Ahnung gefüllt. Mit einem Tier, mit einer Idee, mit einem Gegenstand, mit einem Baum, mit einer Geschichte, mit einer Vision. Immer dieselbe Ahnung von Gott, die Menschen unterschiedlich füllen. Diese Ahnung hat viele Namen. Sie heißt höheres Wesen, großer Geist, Manitou, Allah, inneres Licht. Die meisten nehmen ihre Ahnung sehr ernst. Es werden Kriege geführt darüber, wer diese Ahnung richtig gefüllt hat. Und Unsicherheit im Glauben wird dann oft übertönt mit Kampfgeschrei, mit Streit, Hass, Terror, Kriege. Ich persönlich habe die Überzeugung, wer etwas Sicheres über Gott weiß, wie Jesus Christus, der kämpft nicht mehr gegen Menschen. Der kämpft nicht gegen Menschen. Der kämpft nur noch gegen das Böse und gegen den Irrtum. Der braucht keinen Terror. Der kämpft nicht gegen Menschen. Moderne Ideologien wollten diese Ahnung abschaffen, wollten sie aus dem Menschen herausnehmen und wollten ihm sagen, es gibt keinen Gott. Aber sie sind alle damit gescheitert. Und heute sagen die modernen Denker, der Mensch ist hoffnungslos religiös. Niemand kann sie entfernen aus dem Menschen. diese Ahnung von Gott. Jeder hat ein Innenwissen um Gott, ein Ahnen, ein Sehnen nach Gott. Aber ohne, die Bibel sagt uns, ohne Jesus, den Gottessohn, hat keiner mehr als eine Ahnung. Mit Jesus dürfen wir Klarheit finden über uns selbst und über Gott. Eine tiefe, erfüllende Klarheit, wie Bertie es erzählt hat, die unser Herz gewiss und froh macht. Ich finde es sehr wichtig, dass wir über unsere Ahnung, über unser Innenwissen von Gott reden. Persönlich und vertrauensvoll reden, weil es ein tiefes Bedürfnis für uns ist, diese Sehnsucht nach Gott. Und Gott wird uns dabei helfen, denn er hat diese Ahnung in uns hineingelegt. Und er weiß auch, wie sie erfüllt wird. Wir haben zu dieser Veranstaltung eingeladen, Boris hat es schon gesagt, weil wir uns wünschen, dass Menschen die Bibel lesen. Und weil wir uns wünschen, dass Gott den Menschen durch die Bibel Klarheit schenkt. Weißt du, Menschen haben Erklärungen. Und ich erkläre auch jetzt manches über die Bibel. Aber die Klarheit kommt immer nur von Gott selbst. Und das war bei Bertie genauso. Seine Frau konnte es ihm erklären. Aber die Klarheit kam von Gott. Das ist der Unterschied zwischen Erklären und Klarheit. Vielleicht haben wir die Menschen den Glauben schon oft erklärt. Aber ohne Klarheit von Gott sagt dir das nicht viel. Und deshalb ist unser Wunsch, dass du selbst von Gott her Klarheit bekommst in deinem Glauben. Die Bibel sagt uns auch, wo wir das wirklich bekommen können, was wir zu einem guten, echten Leben brauchen. Nach einem echten Leben sehnen sich sehr viele Menschen. Es ist ein sehr tiefes, ein sehr seelisches Bedürfnis. Tiefer als wir denken können, tiefer als wir fühlen können, tiefer als wir es ahnen können. Der Hunger nach Leben ist für uns Menschen etwas Normales. Es gehört zu unserem Menschsein dazu. Keiner muss sich dafür schämen. Keiner muss das verleugnen. Ich fand es gut, wie Bertie erzählt hat, wie er seinen Hunger nach Leben stillen wollte. Ich finde das normal, dass ein Mensch das probiert. Wir haben doch eigentlich alle ein normales Leben. Wir haben Familie, Beruf, wir haben Freunde, wir haben Beziehungen. Und doch sind wir in unserem Innern auf der Suche nach einem echten, erfüllten Leben. Als ich Jesus Christus damals mein Leben anvertraut habe, da machte ich eine ganz neue Erfahrung. Es kam so eine große Freude in mich. Das war eine Erfüllung von innen heraus. Ohne äußerlichen Grund, ohne Anlass. Das Einzige, was sich in meinem Leben wirklich verändert hatte damals, war, dass Christus in mir gelebt hat. Das wusste ich und da war ich ganz sicher. Das haben mir nicht Menschen erklärt, ich hatte Klarheit. Da war ich ganz sicher. Und mein Verstand war ganz ruhig und klar, aber mein Herz hat den ganzen Tag gejubelt. Den ganzen Tag gejubelt. Ich schlief nachts nur sehr oberflächlich, weil ich so glücklich war. Und nach 3 Tagen glücklich sein, war ich so richtig müde. So richtig müde von glücklich sein. Dann habe ich gebetet, Herr, ich bin müde, ich möchte jetzt auch ein bisschen schlafen. Und nach diesem Gebet war dann diese überschwängliche Freude weg und es blieb ein tiefer Friede, ein tiefes Erfülltsein, das mich bis heute begleitet hat. Das bin ich übrigens ich damals gewesen. Vielleicht habt ihr das erkannt, heute bin ich schöner. Eindeutig. Ja. Was ich erlebt habe, ist, Jesus redet nie nur Worte. Alles erfüllt sich, was er sagt und wie er sagt, wenn ich ihm glaube, wenn ich ihm vertraue. Wir lesen Johannes 6, Vers 35. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Christus stillt unseren Lebenshunger, füllt unseren inneren Mangel. Da, wo vorher bei mir noch ein nagendes Loch war, erlebte ich Jesus Christus und seine Liebe. Christus ist das Brot des Lebens. Wer sein Leben ihm anvertraut, der muss keinen inneren Mangel haben. Christus wird sein Herz ganz erfüllen. Er füllt sein inneres Vakuum aus. nimmt die Angst, etwas zu verpassen, zu kurz zu kommen im Leben. Seit ich Christus kenne, habe ich keine Angst mehr, zu kurz zu kommen. Habe ich keine Angst mehr, etwas zu verpassen. Ich lebe ganz gelassen und genieße das, was der Herr mir schenkt. Das ist schön. Ich lerne viele Menschen kennen, ähnlich wie Bertie oder auch andere, denen es ähnlich ergangen ist wie mir. Frank zum Beispiel hat seine Geschichte aufgeschrieben, ich möchte sie kurz erzählen. Frank war auch ein Mensch, der viel Anerkennung gesucht hat und er wollte damit sein inneres Vakuum füllen. Das Erziehungsmotto seiner Eltern war, wenn du ein Problem hast, dann komme zu uns, wir reden. Aber über sein inneres Vakuum hat er mit seinen Eltern nie geredet. Das hat er einfach nicht erwartet, dass die das verstehen konnten. Und nach der Ausbildung genoss er erstmal sein Leben, Party, Alkohol, Beziehungen. Und er glaubte, dass ihn nichts aufhalten kann. Er gab einfach Vollgas und es wurde dann zu viel und er wurde krank. Auf einer Geburtstagsfeier lernte er dann jemanden kennen, eine Frau. Und sie verstanden sich auf Anhieb gut. Ist eine tolle Parallele zu dem, was Bertie erzählt hat. Wir haben dann miteinander geredet, beschreibt er, und gleich hat sie mir erzählt, dass sie mit Jesus Christus lebt. Wir trafen uns dann öfter, wir redeten gerne, alles Mögliche. Sie las mir auch manchmal aus der Bibel vor, das gab mir Frieden, manches blieb hängen. Aber ich blieb skeptisch, ob Jesus Christus auch mein Leben erfüllen könne. Ob er mir das geben kann, was ich suche, was ich brauche, ob er dieses Vakuum ausfüllen kann. Das war meine große Frage. Und das ging so lange, bis wir gemeinsam einen Vortrag gehört haben. Und eines sprach mich dort auf diesem Vortrag besonders an. Dass Gott durch Jesus Christus schon alles für mich getan hat. Das Einzige, was ich noch tun muss, ist ihm glauben, ihm zu vertrauen. Ein Bild sprach ihn besonders an. Da sagte der Redner, Gottes Reden ist wie ein Zug, der langsam an dir vorüberfährt. Aber wenn du nicht darauf reagierst, dann verpasst du ihn vielleicht noch. Und der Redner sagte dann, bist du aufgesprungen auf diesen Zug? Und das war eine Frage, die hat mich bewegt, schreibt er. Die traf mich. Und ich bat dann in einem Gebet, Jesus Christus in mein Leben zu kommen am nächsten Tag. Und als ich das gebetet habe, wurde ich gewiss, dass Jesus meine Schuld vergeben hat und dass er mein Leben führen und leiten wird. Und er konnte das Vakuum in mir füllen. Jesus erfüllte mein Leben. Jesus ist das Brot des Lebens. Er stillt unseren Lebenshunger. Ich habe schon gesagt, Lebenshunger ist etwas Normales. Es gehört zu deinem und meinem Leben. Und ich kann auch verstehen, wenn man versucht, eine längere Zeit in seinem Leben diesen Lebenshunger durch falsche Dinge zu stillen. Das passiert vielen Menschen. Es ist nur etwas töricht, wenn man das Richtige kennt und geht dennoch zu falschen Dingen. Das ist etwas töricht. Aber ich habe da viel Verständnis und deshalb können wir darüber reden. Wir brauchen da uns nicht zu schämen, wir brauchen das nicht zu verleugnen. Wir können ehrlich darüber sprechen. Und offene Gespräche helfen da. Was jeder über Jesus Christus erkennen sollte, über Jesus, den Sohn Gottes, Christus ist der Weg zu Gott. Wir lesen 1. Johannes 5, Vers 11. Und darin besteht das Zeugnis, dass uns Gott ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Gott möchte mit uns leben, jetzt, hier und in der Ewigkeit. Manche denken, das Leben mit Gott, das beginnt erst nach dem Sterben. Aber Gott möchte, dass unser Leben mit ihm hier beginnt. Hier in diesem Leben. Das ewige Leben beginnt schon hier. Mein Leben dauert von jetzt an und geht dann in die Ewigkeit über. Aber das ewige Leben ist jetzt schon in mir. Heute möchte Gott mit uns reden. Ich habe mal mit einer älteren Dame gesprochen und sie fragte mich, wie erkenne ich, dass Gott mich führt? Ich sagte zu ihr, wissen Sie, Gott hat uns sein Wort gegeben, die Bibel, da sagt er uns, was er will von uns. Und ich lese das und ich bete dann zu ihm und bitte ihn dann, dass er mir zeigt, was richtig und was falsch ist. So tue ich das. Ja, sagt sie, das versucht sie auch, aber sie sei trotzdem immer unsicher. Dabei glaube ich schon so lange an den Herrgott. Meine Mutter hat mich das gelehrt, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, ist das Ihr Herrgott, ist das auch Ihr Vater? Ist das nur Ihr Herrgott oder ist das auch Ihr Vater? Dann sagt sie, ja doch, er ist auch mein Vater, es ist mein Vater im Himmel. Dann habe ich sie gefragt, ja, ist der für Sie nur im Himmel? Das ist aber weit weg. Ist er nicht hier in Ihrem Leben? Wenn er nur im Himmel für Sie ist, dann ist es verständlich, dass Sie manchmal unsicher sind in Ihrem Glauben. Ist er nicht in Ihrem Alltag, in Ihrem Herzen? Nein, davon wissen Sie nichts, sagte sie. Ja, dann fehlt Ihnen Entscheidendes, sagte ich zu ihr. Dann stellte sie eine zweite Frage. Warum musste Jesus sterben? Ich weiß, dass er für mich gestorben ist, aber ich habe nie kapiert, warum. Warum? 40 Jahre lang dachte sie, es sei Christ. Und sie hat nie verstanden, was Jesus Christus für sie getan hat. Und ich habe ihr dann etwas gesagt, wo ich ein bisschen Bange hatte. Ich habe gedacht, jetzt läuft sie mir weg. Ich habe zu ihr gesagt, wissen Sie, Sie und ich, wir gehören dem Bösen. Wir gehören dem Satan. Von Geburt an. Egal, in welche Familie wir hineingeboren wurden. Und Jesu Tod hat den Preis bezahlt, um uns frei zu kaufen. Und egal, wie christlich wir erzogen sind, wenn wir da uns nicht befreien lassen, bleibt der Glaube für uns immer nur ein Ritual. Wenn Christus unser Herz nicht freikauft, dann bleibt unser Herz immer zweifelnd und unsicher. Christus musste für sie sterben, um sie vom Bösen freizukaufen. Und ich ging zurück, als ich das so zu ihr sagte, denn ich dachte, jetzt explodiert sie. Aber sie hat es fassen können und hat es akzeptiert und hat gesagt, ja, was soll ich jetzt tun? Sie hat nur gesagt, ja, was soll ich jetzt tun? Können Sie mir einen Rat geben? Dann sagte ich zu ihr, drei Dinge könnte ich Ihnen raten. Bitten Sie um Vergebung Ihrer Schuld. Danken Sie, dass Jesus Christus am Kreuz für Ihre Schuld gestorben ist. Und bitten Sie Jesus Christus als Herrn in Ihr Leben hinein. Bitten Sie, dass er Sie führt und leitet. Und dann danken Sie, dass Sie einen Vater haben, der jeden Tag bei Ihnen ist und mit Ihnen lebt und mit Ihnen geht. Wir waren in einer Situation, da hat die Gemeinde gerade umgebaut. Es war laut um uns und sie war eine feine ältere Dame. Und ich sagte zu ihr, sollen wir in einen Raum gehen, wo es leiser ist? Dann sagte sie, nein, wir können hier beten. So standen wir in der Ecke. Die Gemeinde hat drumherum umgebaut. Es war sehr laut, aber sie hat gebetet. Sie hat Jesus um Vergebung gebeten für ihre Schuld. Sie hat ihn als Herrn eingeladen in ihr Leben. Und sie hat dafür gedankt, dass sie ein Kind des Vaters im Himmel sein kann. Eines Vaters, der bei ihr ist, der mit ihr lebt. Und nachdem sie gebetet hatte, war ihr das klar. Gott hat ihr Klarheit geschenkt. Und sie ging strahlend weg. Viele Menschen sehnen sich nach echter Klarheit, trauen sich aber nicht, Gott darum zu bitten. Dabei will Gott uns Klarheit geben. Er will uns einen echten, einen gewissen, einen klaren Glauben geben. Aber anstatt Gott zu fragen, wollen wir immer es selbst vollbringen. Ich habe mir überlegt, was hält Menschen denn davon ab, Gott zu fragen und ihn zu bitten, schenkt mir einen klaren und gewissen Glauben. Gott zu bitten und ihn zu fragen, was fehlt mir noch zu diesem Glauben? Ich habe mir überlegt, was hindert die Menschen daran? Und habe gedacht, ja, vielleicht fürchten sie die Antwort. Sie wissen, in der Bibel steht etwas über Sünde. Und die Furcht vor dem, was dort steht, scheint so groß zu sein, dass viele nicht lesen, was drin steht in der Bibel. Und wir lesen mal eine Stelle, Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Hier steht nicht, du bist ein schlechter Mensch. Hier steht nicht, du bist schlechter als die anderen. Das wäre ja nicht die Wahrheit. Du bist nicht schlechter als die anderen. Wahrscheinlich bist du sogar besser als viele. Aber wenn die Bibel zu uns über Sünde redet, dann vergleicht sie uns nicht miteinander. Dann ist es Gottes Problem nicht, weil es der Boris besser oder der Matthias. Das ist Gottes Problem nicht. Sie vergleicht uns nicht miteinander. Sie vergleicht uns mit Gott. Wenn die Bibel über Sünde redet, vergleicht sie uns mit dem fehlerlosen, sündlosen Gott. Nicht mit unseren Mitmenschen. Ja, aber dann kann doch kein Mensch. Ja, dann kann kein Mensch aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb diese Kluft überspringen zu Gott. Aber warum ist das denn so? Warum gilt nur Gottes Norm? Und nicht das, ob ich ein bisschen besser war oder ein bisschen schlechter, wie die Menschen um mich herum. Warum zählt vor Gott nur Gottes Norm? Zu einem Redner kam einmal ein junger Mann, der sagte, Sie glauben doch, dass Gott allmächtig ist. Ja, sagte der Redner, und Sie glauben doch auch, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Ja. Ja, könnte er es dann nicht so richten, wenn er allmächtig ist, ein Gott der Liebe, dass er alle in den Himmel lassen kann? Das könnte er doch einrichten dann. Und er wurde dann gefragt vom Redner, kennst du dich ein bisschen in der Bibel aus? Ja, er kennt sich aus. Und er wurde gefragt, ja, wie groß war die Sünde, die die Schöpfung zerstört hat, die wir am Anfang der Bibel lesen? War das ein Mord? War das ein Ehebruch? War das ein Einbruch? Nein, da hat einer eine verbotene Frucht genommen. Nur eine verbotene Frucht. Und die Folgen für die Schöpfung waren gravierend. Die Folgen waren Feindschaft, Krieg, Verbrechen, Zerstörung, Ausbeutung, Gier. Siehst du, sagte der Redner dann zu dem jungen Mann, wenn Gott das Kleinste übersieht und in seinen Himmel hineinlässt, das Kleinste, den kleinsten Fehler, den der Mensch macht, wenn er den in den Himmel hineinlässt, dann wäre der Himmel, seine himmlische Welt genauso kaputt. Dann wäre sie genauso kaputt. Und darum darf er nichts übersehen. Gar nicht. Alles muss zum Kreuz Jesu und muss durch sein Opfer getilgt werden. Sonst würde aus dem Himmel eine Hölle. Der Mann verstand das. Und er öffnete Gott sein Herz und erkannte Jesus als Retter. Darum war es so notwendig, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Es ist wichtig, dass wir das klar begreifen. Dazu brauchen wir Gottes Hilfe. Er muss uns die Klarheit schenken. In die Bibel wollen wir heute lesen im Aufblick zu ihm. Und wenn du diese Texte liest, dann bitte ihn, dass er dir Klarheit darüber schenkt. Ich kann dir nur die Dinge erklären. Aber das ist etwas ganz anderes. Wir lesen 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus Christus hatte keine Sünde, keine Lüge gegen Gott, keine Tricks, keine doppelten Boden, kein Aufbegehren gegen Gott, kein Übertreten eines Gebotes, kein Unglaube, keine Gleichgültigkeit. Jesus Christus hatte keine Sünde. Und das ist wichtig für uns, dass Gott so heilig ist und so fehlerlos und dass Jesus Christus so ohne Sünde ist. Denn wenn die Fehler hätten, können wir ihm nicht vertrauen. Wir brauchen einen fehlerlosen Herrn. Nur darum können wir ihm glauben und in jeder Situation vertrauen. Das ist wichtig für uns. Jesus Christus hatte keine Sünde. Und weil er selbst unschuldig war, konnte er meine Schuld auf sich nehmen. Mit seinem Opfer für mich bezahlen. Beim Opfer am Kreuz von Golgatha wurde er zur Sünde gemacht. Die Schuld der ganzen Menschheit wurde ihm auferlegt. Alle Schuld, alle Lügen, alle Kriege, alle Morde. Und Jesus Christus, der geliebte Sohn Gottes, wurde zur Sünde gemacht. Und er hat sie auf sich genommen. Freiwillig, aus Liebe, ohne zu klagen, ist er damit in den Tod gegangen. Und er ist dann wieder auferstanden. Tod und Auferstehung Jesu, das sind Tatsachen. Bewiesene Tatsachen. Und durch seinen Tod und durch seine Auferstehung hat er das Böse und den Tod besiegt. Wenn ich dir das jetzt so erkläre, wenn dir das ein Mensch erklärt, dann stehen wir natürlich innerlich vor der Frage, ja, wie soll ich das jetzt verstehen? Wie soll ich das jetzt glauben? Viele Menschen haben solche Fragen. Ein junger Mann kam einmal und sagte, er wolle diskutieren. Er versteht das nicht. Ich kann einfach nicht glauben, dass Jesus der Weg zu Gott ist. Wir müssen darüber diskutieren. Und er bekam dann zur Antwort, wir können gleich diskutieren. Vorher aber habe ich eine Bitte an dich, habe ich eine Frage an dich. Gibt es in deinem Leben etwas, was du als nicht richtig, als Schuld empfinden würdest? Es war ein sehr sympathischer junger Mann und offen und gerade antwortete er, ja, ich habe manchmal Probleme mit meinen Gefühlen. Ich kann manchmal sehr hassen. Und ich weiß, dass das nicht richtig ist, so zu hassen. Und es ist mir innerlich ein Problem. Und der Redner erklärte ihm, weißt du, Schuld ist das, was uns von Gott trennt. Und Jesus Christus hat sich für deine Schuld geopfert. Und er fragte nun den jungen Mann, wärst du bereit, diese eine Schuld nur, dass du diesen Hass Gott einmal zu bekennen im Gebet und Gott zu bitten, dass er dir durch Christus vergibt? Vielleicht wirst du etwas erfahren und danach können wir diskutieren. Der junge Mann war bereit dazu und während er betete und diese Schuld bekannte vor Gott und Christus dafür um Vergebung bat, da kam der Redner in innere Not und hat gesagt, ja, vielleicht bin ich ein bisschen zu vorlaut gewesen. Aber dann endete der junge Mann sein Gebet so, Herr Jesus Christus, nun weiß ich, dass du für meine Sünde gestorben bist, für mich den Weg zu Gott freigemacht hast. Er hat den Unterschied erlebt zwischen menschlicher Erklärung und Diskussion und wirklicher Klarheit von Gott. Denn er hat mit Gott geredet über seine Schuld. Und er hat erlebt, dass Christus seine Schuld vergibt. Und es war genau wie bei Berti. Dadurch fand er Klarheit. Das bilden sich Menschen nicht ein. Das wird immer wieder so sein, wenn Menschen es tun. Weil Gott es gesagt hat. Und wenn du vor der inneren Frage stehst, wie soll ich das verstehen, wie soll ich das glauben? Dann lies, was Gott in der Bibel sagt. Nimm es ernst. Bitte Gott selbst, dir Klarheit dadurch zu schenken. Wir lesen gern mit Menschen die Bibel. Nicht, weil wir die Erklärungen haben, sondern weil wir glauben, dass Gott durch sein Wort den Menschen Klarheit schenkt. Darum lesen wir gerne mit den Menschen die Bibel. Und darum soll es auch immer gehen, wenn wir Gottes Wort lesen. Dass wir nicht streiten, dass wir uns nicht abwenden, sondern Gott um Klarheit bitten. Wenn wir zum Beispiel lesen, 1. Timotheus 2, Vers 5, es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch, Jesus Christus. Wenn ich mich hier im Ort auf die Straße stellen würde und laut rufen würde, es gibt nur einen Gott, da würden viele sagen, prima. Glauben wir auch. Das sehen wir alle so. Und ich würde Beifall bekommen. Wenn ich aber dann sage, halt, Freunde, da steht noch etwas. Der Bibelvers geht noch weiter. Der Text im Wort Gottes geht noch weiter. Da steht auch, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Ich sage dir, dann geht's ab. Dann geht's ab. Dann widersprechen viele heute. Hier scheiden sich die Geister. Wenn ich sage, Jesus Christus ist der Mittler, der einzige Weg zu Gott. Viele bitten dann Gott nicht darum, und beten, schenkt mir Klarheit. Und das ist sehr schade. Denn durch dieses Wort Gottes haben schon viele Menschen Klarheit gefunden. Ganz am Anfang der Christenheit haben die Apostel Klarheit gefunden durch das Wort Gottes. Die ganzen Kirchengeschichte über haben Gläubige Klarheit gefunden. Heute in unserer verwirrten Zeit finden Menschen Klarheit durch das Wort Gottes. Und auch in der Zukunft, bis an das Ende unserer Zeit, werden Menschen Klarheit finden. Aber Christus ist der entscheidende Punkt, an dem Gottes Klarheit beginnt. Am Glauben, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und mir, einen, nämlich Jesus Christus. Und darum sollte es uns immer gehen, wenn wir Gottes Wort lesen. Nicht um zu streiten oder um uns voneinander abzuwenden, sondern um Gottes Klarheit zu bitten. Es gibt so viele wunderbare Worte. durch die Menschen Klarheit gefunden haben. Eines davon sagte der Apostel Petrus. Er sagte es, als er vor Gericht stand, vor dem Hohen Rat. Wir lesen Apostel 4, Vers 12. Was sagt Petrus? Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es ist in keinem anderen das Heil. In der Situation, in der er das gesagt hat, war das ein sehr mutiges Wort. Es hätte Petrus die Freiheit kosten können. Wirklich schnell die Freiheit kosten können, das zu sagen vor diesem Gericht. Klarheit verlangt oft auch Mut. Das stimmt auch. Und dieses Wort ist sehr klar, was Petrus hier gesagt hat. Und darum bitte ich doch Gott einfach darum, dass er dir diese Wahrheit aufschließt. Vielleicht fragst du nach Gott. Gott sieht solche Fragen. Er sieht unser inneres Sehnen. Selbst das, was wir nicht aussprechen, sieht Gott. Er sieht unsere Wünsche. Und die Bibel sagt uns, dass sein Wort sehr klar ist. Gott möchte, dass wir ihn finden. Jeder, der ihn wirklich sucht, der ihn von ganzem Herzen sucht, darf ihn finden. Gott will eine Zeit der Gnade geben. Eine Zeit, in der er klar zu dir reden wird. Ich begegne immer wieder Menschen auf meinen Reisen durch den deutschsprachigen Raum, die nach Gott fragen und die sich nach Klarheit sehnen. Ein junger Mensch, er war sehr suchend. Wir haben über Christus gesprochen. Er hatte alles verstanden, er hatte es auch geglaubt. Gott hat ihm ganz deutlich seine Wahrheit aufgeschlossen. Und als ich dann ihn fragte, ja, was willst du jetzt tun? Er sagte, ich werde jetzt weitersuchen. Er wollte weitersuchen. Und ich sagte dann zu ihm, ja, warum weitersuchen? Gott möchte dir doch Klarheit schenken. Was willst du noch suchen? Bitte doch einfach darum, dass er dir Klarheit gibt. Manche Menschen suchen sehr lange, weil sie die Klarheit nicht in Gott suchen, sondern in ihren eigenen Gedanken und in ihren eigenen Gefühlen. Und die werden immer verwirrt sein. Die werden immer zweifeln bleiben. Die Wahrheit kommt von Gott. Nicht aus deinen Gedanken, nicht aus deinen Gefühlen. Sie kommt von Gott. Die Klarheit kommt immer nur von ihm. Ich las von einer jungen Frau. Sie hatte christliche Eltern. Sie sehnte sich danach, Klarheit zu finden darüber, dass sie wirklich gerettet ist, dass sie wirklich zu Gott gehört und einmal im Himmel sein darf. Sie suchte nach Gott. Sie ging in verschiedene Kirchen, hörte aufmerksam zu, gespannt zu, und immer genügte eine Kleinigkeit, um sie mutlos zu machen, um die Zweifel in ihr zu nähren und sie zu überzeugen, nein, ich bin nicht so, wie Gott mich haben möchte. Sie wollte immer ein bisschen besser werden, sich verändern erst einmal. Und einmal war sie in einem Gottesdienst in einer kleinen Kirche. Sie war sehr verzweifelt, sehr mutlos, erwartete nichts mehr, nahm ganz hinten Platz. Hinten sind immer die wichtigsten Plätze bei solchen Veranstaltungen. Sie nahm ganz hinten Platz und der Prediger, ein älterer Mann, unterbrach plötzlich seine Ansprache und wies mit dem Finger auf sie und sagte, Sie, junge Frau, Sie können jetzt errettet werden. Christus hat alles für Sie getan, Sie müssen nichts mehr tun. Er hat alles für Sie getan. Sie können jetzt errettet werden, wenn Sie das glauben. Und in ihr suchendes Herz drang ein Licht. Drang das Licht des Evangeliums, Friede und Freude erfüllte sie. Gott hatte ihr Klarheit geschenkt. Er möchte Klarheit schenken. Darum lies sein Wort und bitte ihn darum, dass er dir es aufschließt. Dass er dir es persönlich aufschließt. Vielleicht möchtest du heute wissen, wie du Klarheit in deinem Glauben erfahren kannst. Dann lass uns darüber reden, ganz persönlich und vertrauensvoll. Ich möchte unklare Dinge beantworten aus dem Wort Gottes, was dich behindert, vielleicht ansprechen. Vielleicht gibt es Menschen unter uns, die schon länger suchen und die sich danach sehnen, wirklich Klarheit zu finden. Lass uns reden darüber. Das ist immer ein sehr persönlicher Weg, wie man diese Klarheit im Glauben findet. Und diesen persönlichen Weg kann man unterstützen und darf man helfen als gläubiger Mensch, indem man mit den Menschen spricht. Du kannst auch vielleicht mit jemandem reden, mit dem du mitgekommen bist. Oder sind viele Freunde da, mit denen man auch reden kann. Es geht uns wirklich nicht darum, dir unsere Erklärung des Glaubens überzustülpen, wie Thaddäus genannt hat. Sondern es geht uns darum, dass du persönlich Klarheit findest durch Gottes Wort, dass Gott dir aufschließt. Das ist unser Wunsch. Dankeschön.